Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, liebe Freundinnen von Reisen, Reisen, der Podcast. Ich habe euch noch nie Freunde oder Freundinnen genannt, aber es ist ja ein neues Jahr, 2020.
Und es wird immer enger zwischen uns. Hallo.
Das freut uns sogar.
Ja, wir freuen uns wirklich, dass ihr uns wieder hört. Mein Name ist Jochen Schliemann.
Mein Name ist Michael Dietz.
Genau, dein Name ist Michael Dietz.
Ja, das bin ich.
Bevor es losgeht, eine kurze Nachricht über etwas, über das wir uns sehr freuen. Wir treten auf. Unsere Tour liegt hinter uns, die nächste Tour liegt vor uns, aber zwischendrin, am 26. Februar, treten wir auf in Köln, sehr exklusiv in der Kölner Kulturkirche mit einem ganz, ganz besonderen Reisen-Reisen-Abend.
Jürgen Domian wird unser Gast sein in der Kulturkirche in Köln-Nippes. Jetzt weiß ich gar nicht, was geiler ist, weil Jürgen Domian ist ja schon ganz großartig, kennt ja den Nachttalker aus dem WDR-Fernsehen nachts von 1 live. 120 Jahre hat er das im Fernsehen gemacht, 240 Jahre im Radio, die ganze Nation kennt ihn. Er ist jetzt wieder im WDR-Fernsehen und an diesem Abend, an diesem Aschermittwoch bei uns in der Kulturkirche in Nippes, was auch eine der coolsten Locations, finde ich, ist überhaupt in Köln.
Und hochgradig angebracht, denn es wird tatsächlich, ahnen wir immer mehr, je näher das rückt, dass es auch ein bisschen um Spiritualität gehen wird. Auch ums Reisen natürlich, also das eint uns dann schon alle, dass wir viel unterwegs sind.
Inneres Reisen und äußeres Reisen.
Genau,
und die kommen wieder raus vielleicht.
Genau, denn der Domian reist viel alleine und hat einen sehr besonderen Ansatz ans Unterwegssein und versucht da auch ein bisschen, ich sag das jetzt sehr platt, so ein bisschen zu sich selbst zu finden und viele Fragen zu beantworten, die wir uns alle aktuell stellen. Man fragt sich ja mal so, wohin geht die Reise, also auch wieder innerlich und äußerlich und so weiter. Und da haben wir zum einen, philosophieren wir und unterhalten uns darüber, was alleine Reisen bedeutet, was Reisen mit Selbstfindung zu tun haben könnte. Und wir werden auch viele der Orte nennen, an denen so etwas vielleicht am ehesten noch möglich ist. Mir fallen übrigens immer mehr ein, Michael. Ich habe dir noch gar nicht alle gesagt.
Meinst du Malle?
Ja, da finde ich auch Sachen.
Wir finden eigentlich ja überall Sachen. Also wir reden auch über Destinations. Also wir machen so eine Weltreise vom Allgäu über Japan nach Lappland und ich bin sehr gespannt, welchen Malle-Fakt du findest.
Ja, Malle
das schiebe ich dir jetzt gerade so schön rüber.
Ja, ich sag so ein paar Sachen wie Indien wird auch noch passieren. das meine ich tatsächlich ernst.
Ja.
Oder halt.
Ich meine Malle auch ernst.
Ja, ob Mexiko noch dazu kommt, keine Ahnung. Ich kann euch nur sagen, es wird eine klassische Reisen-Reisen-Show gepaart mit was ganz Neuem und was ganz Spannendem, nämlich einem Gast und halt einem Thema, das uns sehr umtreibt. Und das Schönste ist, wir wissen gar nicht genau, wo der Abend hinführt, aber das ist das Beste, um Erkenntnis zu gewinnen. Denn hätte es das vorher schon gegeben, wäre es ja keine Erkenntnis.
Genau. Es wird ein paar Überraschungen geben, das kann ich schon mal ankündigen. Und wenn ihr dabei sein wollt, es ist jetzt Anfang Januar, die halbe Kirche ist schon voll. Jochen, wenn man Tickets haben möchte, wo kriege ich die jetzt noch schnell?
Die kriegst du eigentlich, tatsächlich auch an Konzertkassen sozusagen, aber die kriegst du auch im Internet auf den einschlägigen Seiten, sowas wie Eventim und so, aber auch auf so kleineren Ticketseiten. Love Your Artist heißt die eine Seite, zum Beispiel Love Your Artist.
Das empfehlen wir sehr.
Genau.
Macht es darüber.
Und wenn ihr gar nicht mehr weiter wisst, dann gebt einfach bei den Suchmaschinen Reisen, Reisen, der Podcast um Jürgen Domian ein und dann werdet ihr das schon finden.
Genau.
Und am besten noch Köln dazu, denn wir treten ja in Köln auf. Am 26.02., das ist der Aschermittwoch und das wird, ich kann es nur wieder betonen, ich freue mich wie ein Kind, das wird echt ein abgefahrener Abend.
Sehr, sehr spannend. Also, das mal so als Hinweis und jetzt sind wir schon on fire und jetzt geht's zu unserer, ist es tatsächlich die 50. Folge?
Ja, jetzt geht's zur 50. Folge. Wir feiern Jubiläum Silber-Podcast-Hochzeit sozusagen.
Die Chefin bitte.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Michael, ist Silberhochzeit 50?
Ich habe keine Ahnung von sowas. Golden Hochzeit, Silberhochzeit, Senfhochzeit, Teppichhochzeit, Mallehochzeit.
Eiserne gibt es auch.
Ich habe keine Ahnung.
Diamantenhochzeit.
Ja, oder gar keine Hochzeit oder ich weiß es nicht.
Hauptsache, wir sind glücklich.
Wir sind eine Podcast-Zwangsehe.
Jetzt hör aber auf. Wir waren da gerade so auf so einer menschlichen Ebene angekommen. Jetzt musst du das alles wieder mit dem Arsch wieder einreißen.
Ja, in der Realität.
Ja. Lass dich doch mit der Realität in Ruhe. Ich will mit der Realität nichts zu tun haben. Zumindest nicht für die nächste Stunde auch mit der Reiserealität von einem wunderschönen Ort, auf den wir uns aufgespart haben.
Ja, wirklich.
Und bei dem der Kollege mir gegenüber wirklich schon seit Wochen im Kreis springt und im Dreieck und in allen möglichen geometrischen Formen, weil er sich wie ein Kind freut auf eine der Städte, die er wirklich am meisten liebt auf diesem Planeten. Ich auch, aber ich bin Mann genug, um zu sagen, ich bin hier, spiele ja eher die zweite Geige. Also ich kann auch Sachen einbringen, aber Michael und London, das ist was ganz Besonderes. Es geht heute um London, um eine der Städte auf dieser Welt, die gerade natürlich besonders im Fokus steht. Wir befinden uns gerade Anfang des Jahres 2020, falls ihr es später hört. wegen des Brexits und so weiter. Und das wird ja auch noch ein bisschen dauern, aber auch einfach so, einfach eine der geilsten Städte der Welt ist.
Bei mir ist es actually love, es ist tatsächlich Liebe mit London.
Ja?
Ja, okay. Weil, also das zerreißt mich halt so in dieser Brexit-Zeit schon die ganze Zeit, weil ich war in London auf so, wie ich mit 13 auf so einer Sprachreise zum ersten Mal. Und also richtig so im Zug nach Ostende, ne, nach Belgien und mit der Fähre dann nach Dover. Und dann hat man sich auf der Sprachreise dann in London getroffen. Da gab es so einen Einführungsworkshop und dann waren wir da halt mit 13, das war so flashig, in den 90ern halt in London. Und das war das erste Mal so ein richtiges Bam. Also das erste Mal alleine von zu Hause groß weg in der weiten Welt und dann in London. Da habe ich mich schon so ein bisschen verliebt, habe aber die Dimensionen natürlich noch nicht so begriffen. Und ich bin dann über die Jahre, ich bin eh großer Großbritannien-Fan und deshalb war da ganz oft, und deshalb schmerzt mich das mit diesem Brexit, der da ansteht, halt so sehr. Und ich war letztes Jahr in Schottland und dann hat man das schon mal so ein bisschen gespürt, weil die Schotten, da wurde schon viel diskutiert und da war natürlich alles noch nicht so klar, wie es jetzt ist. Und das beschäftigt dieses Land, das beschäftigt die Menschen dort und das sei gesagt, also auch wenn wir vom Kontinent aus jetzt so Großbritannien in den letzten Wochen und Monaten so beobachtet haben, es hat ja auch schon genervt. Man war ja auch schon genervt von dem Wort Brexit, wenn man es irgendwo in den Nachrichten oder irgendeine Dokus gehört hat, das hat ja schon genervt und man könnte das gar nicht verstehen, was ist mit diesem Land los. Ich kann nur sagen, aus diesen ganzen Jahren, dass ich Großbritannien und egal welche Ecke, ob das jetzt Südengland oder ob das Schottland ist oder vor allem London ist, also vor allem London ist, ich fühlte mich da immer sehr, sehr wohl. Ich mag die Leute, die sind auf der einen Seite halt so ein bisschen strange, auf der anderen Seite sind die halt genau wie wir und auf der dritten Ebene sind die so überraschend anders als diese ganzen komischen Klischees, die es gibt, die ja auch immer noch geritten wird. Und deshalb will ich erstmal sagen, ich finde London, und wir sprechen ja heute über London in dieser ersten Folge London, über, wie ich finde, eine der freundlichsten Städte, also für so eine große, riesig große Stadt, sprechen wir über die freundlichste in meiner Wahrnehmung und in allen, die da gereist sind und die da auch schon waren, glaube ich, die können mir das bestätigen, ist eine der freundlichsten, weltoffensten, wärmsten Städte überhaupt. Also modern, fröhlich, weltoffen.
Manchmal, wie ich.
Was? Wie ich. So wie Jochen. Ne? Und manchmal auch melancholisch, so wie Jochen. Ne? Und auf der einen Seite super Hipster und auf der anderen Seite halt super britisch traditionell. Und diese Mischung, ne, von diesem Traditionellen und dieses Englische und dieses Londoner Hochhalten mit den Royals, mit den Pubs, mit dem Fußball. Auf der anderen Seite natürlich die coolsten Clubs, die coolsten Trends, die coolsten Viertel überhaupt und alles ist irgendwie zugänglich und nicht so im Vergleich, so fand ich immer so New York, fand ich so ein bisschen so abgehoben, so ein bisschen drüber. Also ich liebe New York, aber ich fand das immer so drüber und ich finde London einfach so zugänglich. Du wirst fast überall it's a warm welcome und sehr, sehr lustig und was ich liebe ist, egal in welches Pub du gehst, in eine Fish and Chips Bude oder in eine Boutique, es ist halt, du wirst freundlich begrüßt. Also wir Deutschen finden das manchmal so, die Angelsachsen ja so ein bisschen oberflächlich, aber wenn ich irgendwo reinkomme und jemand sagt, hey, how are you doing? How are you today? Finde ich das erstmal, habe ich das lieber, als wenn ich irgendwo in einen Laden reinkomme, wo ich gar nicht angesprochen werde oder so, hey, scheiße, da kommt jemand, der will irgendwas von mir. Und das erlebt man, finde ich, in London schon, wenn man da am Bahnhof zum Beispiel ankommt. Also ich fahre da sehr, sehr gerne mit dem Zug hin. Wie man da hinkommt, sprechen wir nachher noch drüber, über das Technische. Aber wenn man da mit dem Zug hinkommt oder mit dem Auto reinfährt oder am Flughafen ankommt, erstmal funktioniert alles. Es ist sehr, sehr modern. Von A nach B kommen, mit Apps und alles Mögliche, funktioniert perfekt. Man hat in jedem verdammten Bus oder im Flughafenbus oder Zug oder im Bahnhof WLAN. Also es ist erstmal super modern und sehr offen. Und für mich ist sowas, es gibt so eine Geschichte, man kommt mit dem Eurostar, mit dem Zug, das ist halt toll, man kommt mitten in London an, King's Cross,
ja.
Dieser riesig große, alte, traditionelle Bahnhof.
Schöner Bahnhof, wenn man ankommt.
Ja. Finde ich ja auch.
Also du steigst aus und hast irgendwie, es ist tatsächlich ein schöner Ort, du bist mitten in der Stadt.
Ja.
Wie gesagt, wir kommen zum Technischen noch später, von den Flughäfen fährst du ja relativ weit.
Ja.
Aber dieser Bonus, ich habe das jetzt auch vor ein paar Jahren das erste Mal mit dem Zug erlebt, so relativ entspannt anzukommen. Du kannst an Bord noch arbeiten, hast jetzt nicht viele Umsteigesituationen, sondern du hast einfach ein bisschen Zeit für dich und steigst aus und hast das Gefühl wirklich, du bist in England.
Ja.
So sieht es auch aus.
Genau.
Und das ist ein sehr schöner Start, dort anzukommen. Das stimmt.
Und das finde ich schon toll. Und dann kommst du erstmal dort an und du bist natürlich auch so ein bisschen Harry Potter Land, ne?
Ja, ja, voll. Ich wollte es jetzt nicht gleich sagen.
Wir müssen sofort mit Harry Potter rein. Also ja. wir strapazieren es nicht, aber Harry Potter wird natürlich immer wieder vorkommen, weil das auch eben mit London zu tun hat und viele ja die Filme gesehen hat oder die Bücher gelesen haben und selbst wenn man nichts gelesen hat oder gesehen hat, wird einem dieser Harry Potter und dieser Kosmos, also jetzt nicht der Zauberer, aber dieser ganze Kosmos, dieses Märchenhafte, das wird einem immer begegnen und ich kam in diesem internationalen Teil mit dem Eurostar, mit dem Zug an, St. Pancras heißt es, glaube ich, und ich wollte erstmal wissen, wo ist eigentlich 9¾ dieser Bahngleis? Also in den Filmen gibt es halt für diese Zauberer bei King's Cross, also es spielt ja auch in London zum Teil, gibt es halt diesen Bahngleis, wo halt nur die Zauberer und nicht die Muggels halt rein können. Ja. Wo du halt mit deinem Wagen quasi so unsichtbar in so einen unsichtbaren Eingang reinläufst.
Ja.
Und den gibt's natürlich bei King's Cross. Und wenn man ja schon am Bahnhof ist, hat man ja mal Bock zu gucken, wo das ist. Und ich habe es nicht gleich gefunden und weil Service und Dienstleistung ja so groß geschrieben wird und da stehen ja überall Leute mit Information und so rum, habe ich gedacht, komm, ich mach's da einfach, bevor ich es jetzt irgendwie im Netz suche oder Google, frage ich einfach jemanden von diesen Leuten in diesen Westen, man sieht die auch sofort. Und dann habe ich gefragt, wo ist eigentlich, guten Tag, ich bin gerade angekommen, wo ist denn eigentlich 9¾? Und da sagt die nette Dame sagt, Moment, Love. First, what's your house? Und sie fragt halt erst direkt, sie musste lachen und sagte, bevor ich das zeige, will ich erstmal wissen, welches Haus du bei Harry Potter bist, bei Hogwarts. Also in der Hogwarts-Schule gibt es ja die verschiedenen Häuser einfach, die natürlich auch so ein bisschen eine Mentalität haben. Und weil ich dann so ein bisschen in diesem Harry Potter-Universum bin, weiß ich auch mein Haus, man kann online, kann man bei Pottermore ganz offiziell machen, muss man so einen Test machen, so eine halbe Stunde. Und dann sagt der sprechende Hut von Harry Potter am Schluss, welches Haus man ist. Man hat ja immer so Wünsche, die coolen sind ja irgendwie oder die Mutigen sind dann da und die anderen sind da und die Bösen sind bei Slytherin und so. Und ich bin bei Hufflepuff. Hufflepuff, das sind die fleißigen Jochen, das sind die netten, die sind nicht ganz so cool, nicht ganz so hipster.
Du sollst doch ehrlich sein in dem
Ja, cool und cool. Ich wollte eigentlich natürlich zu Ravenclaw, das sind so die ganz schlauen und die gut aussehenden
Jungs.
Und ich bin halt Hufflepuff und dann sagte ich, I'm Hufflepuff. Oh, wonderful love. So, you go there. Oh, I show you. Und allein diese Herzenswärme, du kommst da an, du bist ja auch ein bisschen, auch mit dem Zug, obwohl das entspannt ist, man hat einen Koffer dabei und ist unterwegs. Und das geht sofort los. Und das geht in King's Cross, diese Herzlichkeit dieser Stadt, diese Weltoffenheit. Ach, wo kommst du dann her und so? Ach, Germany, oh, the Germans, ja, bla, bla. Und dann kommst du gleich hier an dieses Gate 9¾ und da bist du erstmal schon mal, da stehen halt dann Leute in Schlange und haben alle ihre Harry Potter Schals an und du kannst natürlich, Engländer sind natürlich schlau, direkt daneben ist natürlich ein Geschäft, wo du dir einen Schal kaufen kannst und machen halt Bilder, also direkt in King's Cross diese Bilder mit diesem Kofferwagen, ne, und du kannst dann dort dich anstellen, Bilder machen und da hast du sofort jemanden, das kostet dann auch, ich weiß gar nicht, ob das was kostet, ich glaube, es kostet nichts, aber der hält dir dann den Schal so, als würde er wehen und du kannst dann genauso das Bild machen, das so aussieht wie im Harry Potter Film.
Aber man rennt doch dann sozusagen hin und dann fährt man durch dieses unsichtbare Gate und du bist dann dreimal gegen die Wand gelaufen, weil das nicht funktioniert?
Nein, da ist so ein halb eingebauter Wagen, weil es so ein Kofferwagen und du kannst dich dann so dranhängen.
Ach so, in die Wand eingebaut.
So in die Wand eingebaut, das ist alles vorbereitet und jemand hält dir den Schal, der sieht dann auf dem Bild so aus, als würde er wehen, du siehst die Person dann nicht, im richtigen Winkel fotografiert, sieht es so aus, als würdest du in dem Moment da gerade durch. Und das war irgendwie so das lustige Ankommen, wenn man im Zug da ankommt an King's Cross, was so ein wilder Bahnhof ist. Und es geht dann halt diese Wärme, diese Herzlichkeit und das Schöne einfach. Du hast ja eben schon gesagt, das ist so ein schöner Bahnhof.
Ja, ist es.
Ein sehr, sehr alter, aber dann auch sehr modern gemachter Bahnhof. Und das Nächste, was mich da immer weghaut, mitten in diesem Bahnhof steht ein Klavier. Und das passiert in ganz viel, ganz oft in England und in ganz vielen Londoner Stationen stehen Klaviere rum. Und Leute setzen sich da einfach hin und spielen. Und da, klar, hast du dann Leute wie ich, die halt 8 Akkorde können und das klingt schrecklich. Aber durch die große Halle klingt irgendwie alles nett. Das Klavier ist auch gestimmt und es klingt toll.
Setzt du diese Oh, der Michi ist da.
Geht alle, Dietz ist da. Ja,
dann noch Final Countdown oder so. Und dann dürfen die anderen wieder ran. Ne?
Ja, genau. Ja. Und dann da sitzen halt dann auch wirklich Leute, halt groß und klein und spielen halt auch schön. Und das ist ja mit so Bahnhöfen, das ist ja weltweit, es herrscht immer irgendwie Hektik und man muss irgendwie von A nach B, man muss zum Zug. Und dann klingt dann durch diese Halle irgendwie halt so jemand, der einfach schön Klavier spielt. Und das entschleunigt. Das macht diesen ganzen Raum einfach schön. Und das macht das in diesen ganzen Stationen einfach schön, weil man bleibt kurz stehen und man kommt ins Gespräch. Weißt du, die Leute holen die Handys raus, dann auf einmal. Also ich habe das auch mal erlebt, da saß dann halt so ein 12-jähriger Junge und ein bisschen älteres Mädchen, vielleicht schon eine junge Frau, irgendwie vielleicht so 15, 16. Und die spielten vierhändig da. Und die Leute blieben halt und du hast das Gefühl, die rannten und dann hörten die auf einmal und dann blieben die da stehen. Und das ist ja kein Konzert, was man zahlen muss, sondern es ist kostenlos. Ne? Und
dann hast du die weggedrängt und hast...
Ja, geh mal weg hier, ich bin der Michi aus Germany.
Entschuldigung.
Und auch diese Klaviere und auch diese Bahnhöfe und dieses durch London reisen hat halt oft diese Überraschungsmomente, die nicht kosten. Du steigst irgendwo aus und dann steht auf einmal so ein karibischer, so wie so ein Streetfood-Wagen mit karibischer Musik. Es ist grau, es ist Herbst oder es ist April und du steigst da aus und die Leute kommen von der Arbeit und es ist Rush Hour in London. Steigst du halt in so einem Bahnhof irgendwo aus, in so einem U-Bahn-Bahnhof und dann steht auf einmal halt so ein, wie heißt das, Tiki-Bar-Wagen oder so ein karibischer Wagen, wo jemand gerade Säfte und Cocktails macht und drei Jungs so ganz gut gelaunt tanzen und machen halt Cocktails und Säfte und es ist nicht so super teuer und du kriegst die dann und der drückt dir dann so einen Ananassaft in die Hand und das ist London für mich. Um jede Ecke passieren überraschende Dinge. Und es ist natürlich, es ist eine große Stadt, es ist eine teure Stadt, aber es ist einfach, wenn du durch diese Stadt läufst, so viel zu erleben. Also du hast diesen Saftwagen, auf einmal steht mitten auf der Straße, steht eine junge Frau und spielt Gitarre und singt und du denkst so, Alter, steht da ein Profi? Ne, und die Leute gehen hin, die gehen drumherum, da steht dann wirklich irgendwie nur jemand und jammt und spielt Musik und spielt englischen Soul. Ne?
Stehen ja auch manchmal kleine Bands. Ne?
Genau.
Also du hast ja manchmal diese kleine Schlagzeug oder so, ein kleiner Verstärker oder so und es hat halt ein Niveau, das schon sehr hoch ist, das stimmt. Aber ich meine, ganz kurz, bevor du weitergehst, es ist schon generell, kann ich schon immer noch abspeichern, so wie ich es auch erfahren habe, also das ist der natürlichste Reflex, den es gibt, du wirst dich in dieser Stadt eigentlich nur mit Bahn und Bus bewegen. Ne? Also du wirst von King's Cross aus, ich habe dann geguckt, also die Stadt ist ja groß, da muss man sich ja gar nichts vormachen und es gibt verschiedene Ecken, das ist jetzt nicht irgendwie jetzt Köln oder so, wo du jetzt in jeder Ecke für 20 Euro im Taxi bist.
Nee.
Vor allem nicht in London, über Geld wird ja auch noch gesprochen.
Ja.
Aber es ist schon so, dass man von King's Cross aus super dann halt einfach mit Subway-Map und Bus-Map und so halt einfach überall seinen Plan machen kann und sich dann schon entscheiden sollte, wo will man hin für den Tag so oder für den halben Tag, aber dann halt seinen Weg macht und eigentlich die öffentlichen Verkehrsmittel eigentlich nicht verlassen muss, weil man überall damit hinkommt, oder nicht?
Es ist ein perfektes System, was halt auch perfekt funktioniert, das öffentliche Nahverkehrssystem. Also und du reist halt so im Mix mit den U-Bahnen, mit den Bussen, ne, ist natürlich auch die Doppeldeckerbusse, die roten. Ne?
Ja. Also das Schöne ist, die kannst du kaum umgehen. Das ist das Schöne. Du kommst wirklich rein. Aber das
du kommst
ist
toll, halt rein.
Oh, oben vorne sitzen. Immer
das,
gut.
Das ist, danke Jochen. Das ist einer der schönsten Tipps. Einfach keine teuren Stadtrundfahrten bezahlen, sondern ein bisschen gucken. Einfach anstatt U-Bahn viel Bus fahren. Also ich fahre, also wenn man die Strecke halt dreimal gefahren ist, okay, da geht die U-Bahn vielleicht manchmal schneller, aber viel Bus fahren, weil man sieht sehr viel von der Stadt durch diese Doppeldeckerbusse, vor allem wenn man dann oben ist, ganz vorne ist natürlich der Premiumplatz. Ne? Also immer versuchen, vorne, oben, weil dann, das sieht halt so wie, du fährst ja wie so im Raumschiff, gleitest du halt durch die Stadt.
Das Witzige ist, nur um es kurz einzuschalten, wo ich gerade dran denken muss, wir haben das schon einmal gehabt in einer Folge, diesen Tipp, nämlich in der Hongkong-Folge. Gruß nach Hongkong sozusagen. Und warum? Weil Hongkong mal britisch war und die auch Doppeldeckerbusse da haben. Und da war es tatsächlich dann ja auch so heiß, dass man gesagt hat, auch mal Klimaurlaub kurz für eine halbe Stunde und den Bus setzen vorne.
Genau.
Und da war auch wieder Breitbandkino genießen, Kopfhörer auf, Mucke hören. London ja auch. Du kannst dich theoretisch, wenn du so einen öffentlichen Nahverkehrspass hast oder so, setz dich da zu einem halben Tag rein, hör Musik irgendwie, am besten noch Englische und lass dich einfach durch die Stadt fahren. Ne? Also es ist, du siehst verdammt viel und es ist sehr viel wert und es hat tatsächlich so einen Kinocharakter.
Und es ist furchtbar einfach. Also sehr traditionell, und das gibt es ja in anderen Städten auch, in Sydney zum Beispiel und in anderen Ländern, ich weiß nicht, wie es in Hongkong ist, es gibt in London die Oyster Card. Mhm. Und das ist eine Karte, die gibt schon sehr, sehr lange da. Das ist eine Karte, die kannst du dir auch als Tourist schon vorbestellen und kannst du nach Hause schicken lassen. Das ist eine Oyster Card, da kannst du Geld draufladen, sagen wir 20 Euro.
Ja.
Und mit dieser Oyster Card fährst du dann öffentliche Verkehrsmittel.
Ja.
Du brauchst also kein Ticket mehr zu ziehen, nicht mehr zu gucken, muss ich da jetzt von A nach B. Es macht es komplett entspannt, weil die Oyster Card hat einfach den Vorteil, wenn du in den Bus oder die U-Bahn reingehst, hältst du diese Karte an so einen kleinen Screen oder so eine kleine Box, dann weiß die Karte, du steigst gerade ein. Wenn du rausgehst, hältst es einfach wieder davor und dann checkt die Karte dich einfach wieder aus. Das heißt, du zahlst nie zu viel. Du zahlst immer nur genauso viel, wie du fährst, ne? Und du hast so ein Cap, also egal wie viel du fährst, du, wenn du über die Tageskarte, den Preis einer Tageskarte halt fährst, dann fährst du quasi umsonst. Und du fährst mit der Oyster Card auch günstiger. Also die Oyster Card ist ein Weg, den würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil es so einfach ist, weil es im Endeffekt günstiger ist, Fahrten sind günstiger, damit halt durch die Stadt zu fahren.
Ist aber eine Karte.
Ist eine Karte.
Ja, okay.
Kannst du aber, keine Ahnung, hinter das Handy irgendwie stecken oder was auch immer.
Und kannst du zu Hause schon bestellen.
Kannst du zu Hause schon bestellen. Ja. Dann ist sie, glaube ich, ein bisschen günstiger. Kannst du aber, wenn du dort ankommst, sofort an jedem Bahnhof kaufen. Du lädst dir da einfach Geld drauf. Die zeigt dir auch an, wenn du dann nicht mehr genug hast. Also wenn du da durch den Screen läufst oder durch diese am Bus oder an U-Bahn läufst, steht da auch nur, wie viel du drauf hast. Das ist der eine Weg, der schon sehr, sehr einfach ist, fand ich, den gibt es schon seit 10, 20 Jahren, glaube ich, und das macht das so einfach. Der zweite Weg, und das ist relativ neu, und da, wenn jetzt der eine oder andere sagt, oh, der ist ein bisschen euphorisch mit London, weil es so modern ist, es ist fucking modern, weil wir haben jetzt auch in Deutschland die EC-Karte mit dem Contactless.
Ja.
Wo dieses Zeichen drauf ist, ne? Die neueren EC-Karten oder Kreditkarten haben das, diese, ich glaube, blau oder schwarz sind, dieses Symbol, sind drei Wellen.
Ja, ne? Mit denen du auch kleinere Summen bezahlen kannst.
Genau. Und das ist halt cool. Du kannst jetzt mit diese Contactless-Card, deine EC-Karte oder Kreditkarte, funktioniert genau wie die Oyster-Card. Das heißt, du musst gar nicht irgendwas aufladen, das macht es also noch einfacher. Du nimmst einfach deine Kreditkarte, EC-Karte, musst ein bisschen aufpassen, dass du nicht mit der einen eincheckst und mit der anderen raus, ne? Aber das ist es einfacher. Du kannst einfach, du brauchst nichts mehr, gehst mit deiner EC-Karte, mit deiner deutschen Sparkasse, Volksbank, Fancy-Bank-Karte, brauchst nichts mehr vorbereiten, läufst du einfach durch die Stadt, bezahlst kleine Sachen oder fährst. Und das macht halt öffentlichen Nahverkehr dann natürlich super einfach. Nicht wie bei uns, wo du gucken musst, was kostet Tagestickets, ist es für Gruppe einfacher oder Kurzstrecke, Langstrecke. Du zahlst einfach und kannst sicher sein, dass du immer den günstigsten Tarif hast. Also dieser Kundenvorteil, ne, dieser Servicecharakter, den du halt in vielen angelsächsischen, was du in Amerika ja auch hast oder in Kanada oder in Australien, Neuseeland, dieser Kundencharakter, dass du immer die beste Option dadurch hast. Ja. Und das macht es echt halt total schön und easy, durch London zu reisen. Und was ich noch als Tipp geben kann, deshalb mit den Bussen. Es gibt, also man kann mit Google Maps da fahren und es gibt auch nochmal verschiedene Apps. Ich habe die App schon mal empfohlen, wir kriegen kein Geld von denen, leider eigentlich. Die sollen uns mal Geld drüber schicken, aber ich finde die, ich mache gern für Sachen oder empfehle gerne Sachen, die halt wirklich gut sind. City Mapper ist eine App, die funktioniert in verschiedenen Städten auf der Welt. Geht nicht überall, aber die gucken so Stadt zu Stadt Und die City Mapper App funktioniert super in London, weil du immer weißt, minütlich, wie ist es besser, von A nach B zu kommen. In so einer großen Stadt wie London ist es halt toll zu sagen, okay, ich will von A nach B. Fahre ich da jetzt besser mit Bus? Fahre ich besser mit der U-Bahn? Welche Kombi nehme ich? Ist es vielleicht sogar schneller oder günstiger mit irgendeinem E-Scooter, mit einem Fahrrad zu fahren? Das geht ja auch. Also es gibt alle Verkehrsmittel und oder Leihwagen oder hin und her. Und das ist alles so in der App drin, geht da mit Google. Damit arbeitet man sich perfekt durch die Stadt durch. Öffentlicher Nahverkehr 24/7, natürlich da auch mal nachts mal ein bisschen nicht so viel wie tagsüber. Aber da muss man sich keine Gedanken machen. Das läuft alles am Schnürchen.
Was machen wir jetzt? Du hast so viel auf der Uhr. Also ich meine, soll ich dich mal nach deinem absoluten Highlight, oder wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, wenn ich jetzt nächste Woche plane, ich fahre nach London, sage ich so, Michi, ich fahre da jetzt 2 Tage hin, was soll ich denn jetzt machen?
Boah, wo fängt man an, wo hört man auf? Vielleicht haben auch viele erstmal die Frage, kann ich das noch mit dem Brexit? Sollen wir das kurz klären? Oder sollen wir das hin? Also
ja, klar. Also geht das, und natürlich. Ich meine, man kommt ja weiter nach England.
Ne? Das ist ja nicht Antarktis, nur weil es jetzt nicht mehr in der EU ist. Also das Ding ist mal ganz kurz. Das soll auch nicht langweilig werden. Aber es stellen sich ja doch die Frage: Ändert sich viel? Erstmal ist es so: Für 2020 ändert sich erstmal gar nichts. 31. Januar, wenn ihr es jetzt später hört, ist es vielleicht schon passiert, dann wisst ihr mehr. 31. Januar höchstwahrscheinlich wird Boris Johnson, der coole Premier, und das sagt natürlich aber auch viel über das Land aus, dass so einer in England Premierminister ist, sehr clownesker Typ, würde ich mal sagen.
Ja, ich muss mich jetzt ein bisschen zurückhalten. Ja. Also es ist jetzt nicht der Mensch, mit dem ich ein Wochenende verbringe.
Nee.
Würde ich mal sagen. Wahrscheinlich würde er auch alleine nach Hause finden. Aber
wahrscheinlich nicht. Aber der ist halt Premierminister, der wird am 31. Januar England in einen Brexit führen. So, der hat ja auch einen Deal gemacht, wie das im Einzelnen ist, wird man dann sehen. Es gibt aber, dann gehen aber nicht am 31. die Grenzen runter und alles ist anders und die Flüge werden storniert oder es passiert erstmal gar nichts. Weil es gibt bis zum 31.12. gibt es eine Verhandlungsphase. Das heißt also, für euren Urlaub nach England, Schottland, Wales, London ändert sich 2020 nichts. Es wird im Laufe des Jahres, so im Juni, wird sich dann nochmal entscheiden, ob so diese Verhandlungsphase, weil die brauchen ja so ein, wenn die da austreten, brauchen die ja Handelsabkommen. Da muss geklärt werden, also alles Mögliche, wie ist es mit den Pässen, mit den Visa oder hin und her. Würde ich mir aber auch keine Gedanken machen, denn England ist natürlich auch Touristenland, vor allem London. Ich habe es mal aufgeschrieben, allein London hat 27 Millionen Touristen pro Jahr, ne? Ist eine der meistbesuchten Städte Europas. Und die werden natürlich alles für geben, dass das so einfach wie möglich bleibt. Also da geht es eher um Visa, die über 3 Monate hinausgehen, aber das hat man in Ländern wie, haben wir oft gesagt, Australien auch so, oder wenn du nach Marokko fährst oder nach Albanien, dann musst du ja auch, und das geht ja auch alles einfach. Es wird einfach bleiben, nicht abschrecken lassen. Und von daher macht euch da jetzt nicht so viel Gedanken. Wenn es da Änderungen gibt, werden wir die euch auch mitteilen.
Ja. Ja.
Dann werden wir das hier alles nochmal updaten, und dann haben wir ja auch die Homepage Reisen, der Podcast, da könnt ihr mal drauf gucken, wenn da große Sachen dann anstehen, werden wir das alles updaten und da auch nochmal Hinweise schreiben oder euch da Links draufsetzen, wo ihr euch informieren könnt.
So. Und nachdem wir jetzt die Fakten geklärt haben, möchte ich jetzt das Michi. Ich möchte ein Wochenende nach London. Du kennst dich doch so gut aus. Was soll ich denn machen?
Ein Wochenende.
Und dann würdest du sagen so, ja, oder würdest du sagen, Alter, vergiss es, fahr eine Woche. Oder würdest du sagen, pass auf, konzentrier dich auf ein Viertel. Wie?
Also London geht immer. Weil also du kannst dann Wochenende hin. Du kannst an einem Tag schon viel sehen. Du kannst natürlich aber auch jedes Jahr eine Woche London machen und du entdeckst halt immer wieder neue Sachen, die du nicht gemacht hast. Also ich stand jetzt auch in der Überlegung vor dem Berg, wie finden wir eine Mischung für Leute, die noch nie da waren? Die gibt's ja dann doch auch, ja, auch wenn jedes Jahr 27 Millionen dahin fahren.
Logisch.
Aus Europa. Und die Leute, die halt auch schon 3-4 Mal da sind. Ich versuche so eine Mischung zu machen, weil du brauchst ja, und sorry, wenn man zum ersten Mal da ist, ich sag mal jetzt mal von ein langes Wochenende. Wir gehen mal von einem langen Wochenende aus, ne? So eine Donnerstag bis Sonntag Nummer, ne?
Ja.
Du musst natürlich Sehenswürdigkeiten mitnehmen. es gibt halt ja so Sachen, die wir aus Filmen kennen, die wir von Bildern kennen, die wir schon gehört haben.
Ja, Buckingham Palace, Big Ben.
Das musst du einmal
die
sehen.
Die Themse, die Tower Bridge.
Genau.
So, da musst du halt, ich meine, die Tower Bridge, jetzt kommen wir mal Butter bei die Fische.
Ja.
Englisch in der Schule lernen. Ich meine, das ist ja nun eine Sprache, mit der wir vielleicht fast alle was gemeinsam haben. Jeder musste mal ein bisschen Englisch lernen.
Ja.
Ne? Und das heißt nicht Afternoon, sondern Afternoon.
Afternoon, my dear.
Ja. Ich hatte eine Englischlehrerin, die sehr, sehr britisch geprägt war. Und das war echt so, es war halt nicht amerikanisch. Und ich habe dann irgendwie damals auch so ein bisschen Wrestling geguckt oder so im Fernsehen, US-Wrestling oder Bands auch gehört, die aus Amerika kamen. Und dann kam ich immer so, moin, oder halt so, also so ein bisschen amerikanisch angehaucht. Und sie so, it's afternoon, my dear. Ne? Und da hat sie auch fast Tee in der Stunde getrunken. Und auf diesem Lehrbuch war halt vorne die Tower Bridge und der Big Ben drauf, so bezeichnet. Und ich muss sagen, dass ich bis heute Freund bin des, und ich habe Freunde in Amerika und ich mag Amerika sehr gerne. Und auch Kanada und so. Aber der englische Akzent ist mir am liebsten. Ich mag den,
ich auch.
Ich finde den so herrlich, weil er so viel beinhaltet vielleicht auch von dem, das ist jetzt, mag jetzt überinterpretiert sein, aber er ist sehr,
mach erst mal,
sehr korrekt.
Ja.
In dieser Korrektheit so leidenschaftlich und fast überzeichnet, dass das schon wieder das durchschimmert, wofür ich dieses Volk ja am meisten liebe, und das ist der Humor.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, tatsächlich kein Klischee. Vom Erstkontakt mit England und auch mit London habe ich mich humoristisch fast zu Hause gefühlt. Das geht jetzt nicht, das geht auch um Sachen, die ich zu Hause konsumiert habe. Sowas wie
Monty Python,
Fawlty Towers. Oh,
Just checking the walls.
Ja, genau.
Ja. Insider.
also da allein schon, ich habe damals Englisch sehr viel gelernt über Monty Python's Flying Circus. Das ist eine Serie gewesen von der Comedy-Gruppe Monty Python, die auch sowas wie Ritter der Kokosnuss oder so gemacht haben.
Life of Brian.
Ja, John Cleese war auch damals bei James Bond dabei, das ist eine der prägenden Figuren von Monty Python gewesen, und das wurde tatsächlich damals im deutschen Fernsehen ausgestrahlt mit deutschen Untertiteln, und so habe ich Englisch zum Beispiel gelernt. Da ging es schon los, und ich habe den englischen Humor so eher so aber als was Mediales gesehen und bin dann dahin gekommen und hatte, das mag jetzt, ich werde es, die nacherzählten Witze sind die schlimmsten, aber es war wirklich mein Erstkontakt. Ich hatte da eine Freundin, also eine Bekannte, also
Also kein Geschlechtsverkehr.
Genau, nee, definitiv nicht. Also halt eine Freundin von meiner Freundin, von meiner Ex-Freundin tatsächlich. Und bin da hingefahren und habe die halt besucht, weil die Chance halt da war, da wie immer, man kann da umsonst pennen und kann sich irgendwie was angucken. Und dann lernte ich auch ihren Vater kennen, und der versammelte sich, wie sich das war komplette Klischee-Reiterei, abends mit Freunden, Älteren, also es war ein älterer Mann, in einem Pub, ne, also in einer Kneipe, englischen Kneipe, und die tranken da dann 280 verschiedene Sorten Bier. Ich werde nie verstehen, warum es warm ist, ich verstehe es aber nicht. Müssen wir auch nochmal klären.
Es gibt ja auch Kaltes. Das ist auch da kannst du auch eine Folge für sich machen, da brauchen wir einen Experten.
Das machen wir.
Der trinken kann.
Oder so eine Recherchereise über 8 Monate. So,
Leute, 8 Monate. Du hast manchmal so schöne Ideen, Jochen.
Auf jeden Fall kam ich dann in dieses Pub rein. Und es war dieses klassische britische Pub, sehr alt, mit Teppich tatsächlich. Es lief irgendeine Form von Musik und relativ dunkel alles. Und da saßen sie dann alle relativ so in gebückter Haltung so an der Bar. Und dann musste diese Freundin mit mir halt, wir haben schon auf euch gewartet und so, da sitzt ihr, Platz freigehalten, dann gehe ich da so hin. Und wie gesagt, der nacherzählte Witz ist bescheuert, aber ich habe tatsächlich damals 20 Sekunden gebraucht und lag halt ein Handtuch auf meinem Sitz. Und ich so, Digga, da kann ich nicht sitzen, weil da liegt irgendwas, ich verstehe nicht warum.
Ja.
Naja, und dann wurde es halt aufgelöst, dass für die Engländer ja natürlich die Deutschen unter anderem die sind, die im Urlaub um 4 Uhr morgens aufstehen, ihr Handtuch an den Pool legen, wieder ins Bett gehen, um dann morgens um 10 Uhr, wenn die Engländer sich langsam bei der ersten Dose Bier dahin gelegt haben, hinzukommen, das ist mein Platz, this is my seat, im deutschen Akzent dann, weil er das halt morgens um 4 schon reserviert hat. Und dieser ganze Pub saß gebückt und schlecht gelaunt da, bis ich da saß, und hat sich das alles in aller Ruhe genüsslich reingezogen, und dann haben die sich gefreut, ne? Als mir dann mitgeteilt wurde, du bist doch der Deutsche, du legst doch dein Handtuch dahin, da liegt es schon. Die hatten einen Höllenspaß. Wie gesagt, der Moment des Witzes ist jetzt nicht so wiederzugeben, aber das war mein Erstkontakt mit jemandem, den ich nicht vorher kannte, aus England, und er hat mich sofort genommen, hat mich beim Klischee genommen, bei irgendwas, was eigentlich stört an mir, an meinem Volk, hat mich darauf reduziert, und hat, der ganze Abend war auf. Also war geöffnet für viel Spaß, viel Lachen über sich selbst, was ich eine herrliche Eigenschaft bei Menschen ja finde. Werdet ihr auf der Tour vielleicht auch gemerkt haben, dass wir das manchmal können.
Wir müssen.
Und das war, ja, wir müssen. Und das war mein Erstkontakt. Wie kam ich drauf? Aber ja, also das ist Humor und die englische Sprache sind tatsächlich Sachen, die ich als sehr positiv in meinem Kopf verankert habe für London und England.
Auch. Genau, kann ich zu 100% unterschreiben. Wir kamen da drauf, weil wir bei den großen Sehenswürdigkeiten sind, bei den Klischee-Sehenswürdigkeiten. die Tower Bridge. Und die Tower Bridge ist wirklich, also die Tower Bridge, man kann so die Hauptsehenswürdigkeiten, so Tower Bridge oder Big Ben und auch Buckingham Palace, Westminster Abbey, die Kirche und das Parlament und alles, das kann man zum Beispiel, kannst du an einem Tag ablaufen. Also du musst auch nicht, finde ich, beim Erstkontakt überall rein. Also allein schon über die Tower Bridge, da gibt's auch ein Museum, so ein Brückenmuseum, brauche ich aber gar nicht. Aber allein der Moment, wo du an der Themse, dieser große ehrwürdige Fluss, der da durch London fließt und der wirklich auch toll ist, auf dem man natürlich auch mit Fähren und mit Wassertaxis und Ausflugsdämpferchen entlangfahren kann, was auch total Spaß macht. Also London vom Wasser aus ist auch wieder ein anderer Punkt. Aber sowas wie die Tower Bridge, einfach da drüber laufen, ein paar Bilder machen, zu gucken, zu spüren, wenn du da oben in der Mitte stehst und dann auf die Themse guckst, wo diese verschiedenen Boote sind, wenn du die Skyline, die verschiedenen Arten von Skyline von London anguckst. Also das würde ich, diese ganzen Dinge wie Tower Bridge, Tower of London, eines der ältesten Gebäude da. Tower of London war, ist glaube ich so um 1000 haben die angefangen zu bauen, hat auch ein paar hundert Jahre gedauert, das zu bauen. Das ist so der royale Palast des Todes, das war Gefängnis, der wurde gefoltert, da waren aber auch die Soldaten und da kannst du halt heute auch hier die Kronjuwelen der Royals angucken. Da sind die, okay, da sind die, ne? Ist auch so ein Klischee. Haben einen Wert von 20 Milliarden Pfund.
Ne? Alter.
Also ordentlich.
Das ist viel. Ne? Also ich hatte jetzt Millionen Euro gesagt,
wäre
ich
auch dabei. 20 Milliarden Pfund, ne, haben diese Kronjuwelen der Royals. Krass. Und die sind da auch in diesem Tower of London. Kann man sich angucken. Da ist natürlich an diesen Hauptattraktionen ist natürlich immer viel los. Also wenn ihr euch da das angucken wollt, also wenn ihr rein wollt, ist es immer halt nicht am Wochenende reingehen, am besten wochentags gucken, früh morgens. Also die Nummern, die für alle großen Städte, wo viel los ist, die gelten natürlich auch für London. Aber man kann das auch alles, man kann da überall vorbeilaufen, über die Tower Bridge rüber zum Tower of London, dann Buckingham Palace.
Yeah.
Und Buckingham Palace, muss man wirklich sagen, dass da ist ja auch dann erstmal dieser Palast halt ein Bauwerk, ich bin jetzt kein Royals-Fan, ich kenne mich mit den Royals auch nicht so gut aus. ich würde es wahrscheinlich machen wie Harry und Meghan und sagen, ich bin nicht mehr dabei. Nein, ich bin raus, ich setze mich ab, ne? Ich sag, ich komme zu dem Geburtstag von der Queen, aber ansonsten, weil das ist halt schon der Wahnsinn, diese ganze Royals-Geschichte, die wird da noch zelebriert halt, die viele Engländer lieben und die Londoner lieben auch diese Royals, auch du kannst in der Stadt alles, was du dir vorstellen kannst, also jeden Gegenstand, kaufen, wo irgendwas mit den Royals drauf ist. Ne? Und das zelebriert sich dann auch vor diesem Buckingham Palace, natürlich diese Wachablösung, dieser Palast und drumherum der Garten. Man kann da auch rein in Buckingham Palace, aber nur im Sommer, wenn die Queen nicht da ist, dann macht die, glaube ich, immer, ist sie in Schottland oder wo auch immer.
Ja, die ist im Sommer in Schottland, genau. Das weiß ich dann tatsächlich.
Siehst du?
Ja. Ich hatte das gelesen, auch als ich so ein bisschen...
Die Grazer gelesen, oder was?
Immer.
Ich bin bei der Bunte hängen geblieben.
Ich bin halt breit aufgestellt.
Ja, ich so. Weiß, ist gut.
Zumindest in die eine Richtung. Auf jeden Fall, Buckingham Palace, hatte ich auch gelesen, dass vielleicht, der Standort auch so ist natürlich voll, im Sommer ist die Queen in Schottland.
Ja.
Ob dann irgendwie, da stand ja das Kensington Palace vielleicht eine Alternative ist oder so.
Ja.
Also das ist auch zu viel den großen Sachen, die du sagst, das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich so vorher anrecherchiert habe, dass halt viele tolle Sachen, auch London Eye zum Beispiel, das ist ja um den besten, angeblich besten Ausblick zu haben.
Genau,
das ist der Punkt halt.
London Eye ist dieses Riesenrad.
Genau, ja, also dieses Riesenrad. Und du hast halt diese Landmarken, die du auch sehen willst und sehen kannst, die du aber mit einem, also von der Themse aus kannst du relativ viel sehen und kannst vieles begehen. Ja. Aber es gibt, glaube ich, auch immer so Sachen, die man dann in ähnlicher Form besuchen kann, die dem anderen in nichts nachstehen, die aber zumindest etwas mehr in Richtung Geheimtipp tappen als das absolute Mainstream-Ziel, das du sowieso siehst, aber reingehen vielleicht dann lieber woanders.
Ja. Das finde ich ein super Tipp, Jochen, weil die großen Sachen, auch der Big Ben, ne, der Big Ben ist die ist nicht der Turm, auch wenn alle das zu dem Turm sagen, Big Ben ist diese Glocke.
Ding, 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 ding.
Genau, das ist der Big Ben. Im Moment, also ich war letztes Jahr das letzte Mal in London, da war ein Gerüst drumherum, die renovieren den. Das ist auch geil, wenn du mit jemandem unterwegs bist, der zum ersten Mal in London ist und er will diesen Turm sehen und Big Ben hören und du kommst, und das passiert in London auch, du kommst da hin, da ist einfach ein Gerüst drumherum, es sieht scheiße aus. Und die ganze, und da stehen halt so Busse halt auch wieder voll, alle Klischees. Ja. Die roten Busse fahren vorbei, dieser Big Ben, also man kann dazu Big Ben sagen, jeder weiß dann, was gemeint ist. Und dann, keine Ahnung, wieder zwei Reisebusse mit Leuten aus dem Bayerischen Wald und aus Japan, die fotografieren natürlich trotzdem
alle. Was sollen sie denn machen?
Und Selfies von diesem eingepackten Ding. Ja. Und diese Sachen, also wie gesagt, die kann man ablaufen und es macht auch Spaß, das zu sehen. Und Kensington Palace ist zum Beispiel eine tolle Alternative zum Buckingham Palace, der nur im Sommer auf hat und dann ist da auch viel los. Aber allein schon, ich will auch werben für diese Walking Tours, diese Stadt zu Fuß oder halt dann immer mit so kleinen Hoppern mit dem Bus halt zu erleben. Das ist das Tolle an London, das so zu erleben, das Durchlaufen dieser Stadt, weil du hast Ziele und auf dem Weg dorthin wirst du, und da muss ich gar nichts zu sagen, weil das ist eigentlich der Geheimtipp, den es nicht gibt. Du wirst auf dem Weg dorthin Sachen finden und Sachen entdecken, wenn du nach links und rechts in die Straßen reinguckst, die dich neugierig machen. Weil überall macht ein neuer, witziger Laden, ein abgefahrener Laden auf, gibt's ein abgefahrenes Café, passiert auf der Straße was, ist eine Demonstration, wo du einfach mal neugierig guckst. Und auf einmal siehst du was, was du irgendwie auch kennst, du weißt gar nicht, was es ist, und dann stehst du davor und denkst so, ach, das ist Downing Street Number 10. Das ist da, wo Boris Johnson jetzt leider wohnt, ne? Was man auch aus, keine Ahnung, aus dem Film Tatsächlich Liebe kennt, wo Hugh Grant halt da reingelaufen ist. Ne?
Ja, auch bei jeder Nachricht, wir haben ja auch ein paar Regierungswechsel so gehabt.
Ja, so ein bisschen schon.
Immer wenn die irgendwo rein und rausgehen, war es da diese Downing Street Number 10, diese Tür, die relativ banal aussieht eigentlich.
Ja, ne? Aber natürlich ist da auch viel los, da stehen da Leute und fotografieren es und dann bleibst du da hängen und du entdeckst so Sachen, wie ich sie auch entdeckt habe. Der Buckingham Palace ist toll, aber der Park drumherum zum Beispiel ist super. Ich bin an Ostern da vorbei und die Menschen halt auch super. Da stehen irgendwelche Verrückte mit so Harleys, wo auch britische Flaggen drauf, so Rocker, die aber voll auf Prince Harry stehen. Also, weißt du, so abstruse Sachen. Diese Momente und dieser Park, also der englischer Rasen ist der Begriff, ne, wo man, sie lieben Parks, Londoner lieben Parks und die sind so liebevoll angelegt, diese Parks. Und da sind dann Touristen, aber auch die Londoner und dieser Park rund um den Buckingham Palace, da musst du auch nichts für zahlen. Du läufst da einfach durch, kannst dir ein Eis holen, kannst dir eine Waffel holen, weil da was steht. Überall sind Enten, es sind auch ganz viele Tiere da. Solche Dinge, deshalb diese Walk, nehmt diese großen Sachen und lauft durch London und entdeckt so London mit diesen Punkten, diesen großen Sightseeing-Punkten, weil dazwischen sind dann die Überraschungen, die man dann auch so, die man nicht auf dem Schirm hatte, weil es gibt, natürlich gibt es Geheimtipps, es gibt ein paar, ich sage auch nachher noch oder in der nächsten Folge, kommen auch noch zu ein paar einzelnen Punkten, so, ich habe so ein paar Restaurants oder Pubs oder vielleicht eine Ecke, die man nicht so kennt.
Ja, ein paar musst du nachher noch droppen, ja. Den Rest dann in der...
Genau.
Erstens, wenn Rocker Prince Harry gut finden, heißen die dann Prince Harry?
Ja, ist gut.
Danke, dass du lachst.
Ja. Ich mache das aber auch, weil ich dich kenne und weil ich weiß, wenn ich dann lache, fühlst du dich einfach gut.
Ja, wenn du nicht lachst, weißt du ja, was dann passiert.
Ja, ja.
Und ich wollte nur sagen, das zu Fuß gehen kann ich nur unterstreichen und du wirst es vielleicht auch benennen können. Ich war in London und habe ich nie die Sites gehauntet. Also ich bin jetzt nie irgendwie von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit gegangen. Ich habe aber auf dem Weg immer wieder welche gesehen. Das erledigt sich so ein bisschen, zumindest aus der Ferne von selbst, scheint ja offensichtlich eine gute Taktik zu sein. Und dann bin ich mal irgendwo. Also auch was diese Straßen, wenn du von Entdecken sprichst, es gibt ja auch diese Straßen in London mit diesen zwei, dreistöckigen Wohnhäusern oder wo auch von mir aus Anwälte oder was drin waren, diese wunderschönen Wohngegenden, weiße Häuser, Kopfsteinpflaster, dir fällt ja einfach die Kinnlade und allein da durchzulaufen ist, das ist ja keine Kulisse, das ist ja die Realität.
Notting Hill zum Beispiel, ja. Das bekannteste dieser Viertel. Ne? Also ja. Und Notting Hill ist auch sowas, das ist auf der einen Seite sehr touristisch, es ist wunderschön, Das ist genau das, was du beschreibst. Diese bunten Häuser, auch die Straßen, wo die, diese schönen Häuser sind, die auch bunt sind. Und auf der Ecke ist das perfekte Pub aus dem Bilderbuch. Und da gibt es auch die Portobello Road, wo dieser Portobello Road Market ist. Mhm. Londoner lieben Märkte. Ja. Da muss man mal ein bisschen aufpassen. Also ich finde zum Beispiel, und da werden jetzt vielleicht der eine oder andere sagen, was, ich fand es super da. Ich fand diesen Portobello Road Market so mittel. Also Notting Hill mal angucken, da kann man auch gut wohnen. In Notting Hill zum Beispiel zum Tipp zum Wohnen. Hotels in London sind halt teuer. Du kriegst für wenig Geld dann halt auch wirklich wenig geboten. Ne? Also so diese Zwei-Sterne-Dinger ja, oder
das
so.
Ist schon räudig. Auch das klein.
Ist, ne? Auch klein und räudig. Also musst du, für ein schönes Hotel musst du schon ein bisschen was hinlangen. Ich finde eine gute, oder du gehst halt nicht direkt in die City, sondern gehst ein bisschen außerhalb. Weil das öffentliche Verkehrssystem ist natürlich super. Du bist halt schnell reingefahren. Also du musst nicht im Zentrum wohnen. Was, ne? Also so No-Gos, Piccadilly Circus, ne? Ist auch sowas von diesen Touri-Spots. Da würde ich aber, da musst ihr gar nicht hin, Leute. Guckt euch da Bilder von an. Ne? Das ist so ein bisschen wie New York. Du hast da diese riesen Leinwände und
Times
so.
Times Square.
Times Square sieht so ein bisschen so aus und es ist voll und es ist, und da sind natürlich auch Madame Tussauds da in der Ecke und so. Das sind die Ecken, da will ich gar nicht groß drüber reden. Da müsste, finde ich, muss man gar nicht hin. Wenn man es erst mal da ist, rennt da durch, weil da ist es anstrengend.
Steig kurz aus, mach das Bild. Also ich, Times Square und Piccadilly Circus, wie gesagt, man muss nicht viel Zeit da verbringen, sagen wir so. Und der Weg ist eher das Ziel in der Stadt.
Genau. Aber so Notting Hill, dieser Portobello Market, der ist nice. Aber wenn man in Notting Hill ist, und das ist schon mal so, vielleicht so ein kleiner Geheimtipp, einfach durchlaufen und zu gucken, wie schön es ist und dann vielleicht ein kleines Bistro oder ein kleines Café zu finden, was nicht so überlaufen ist, geht weg von Portobello Road, von der Ecke, von der Touri-Ecke von Notting Hill und lauft Richtung, merkt euch das, Richtung Holland Park. Der Holland Park ist an der anderen Ecke von Notting Hill. Lustigerweise ist das auch die bisschen teurere Ecke, da werden die Häuser noch schöner, da wird es noch gepflegter. Mhm. Und es ist einfach schön, dann stehen dann, das, wenn man das dann im als Tipp, also Notting Hill im an Ostern oder so im Frühjahr, wenn da so die Kirschblüte und so ist. Hm. Ey, das sieht mit diesen Häuschen und hin und her. Und dann haben die überall tolle Bäume gepflanzt, diese Gärten, wenn es da anfängt zu blühen. Und die rosa, dann hast du noch diese rosa Blüten und alles Mögliche. Und diese weißen Häuser. Und wenn du Glück hast noch, das ist egal, ob du einen blauen oder einen grauen Himmel hast. Das sieht einfach, du wirfst dich weg, wie schön das aussieht. Du hast dann dort kleine Boutiquen und kleine Geschäftchen. Du hast dann so eine Straße auch, wo die Leute aus Notting Hill so ein bisschen einkaufen gehen und zu ihrem Italiener gehen und zu ihrem Bioladen gehen, zu Richtung Holland Park laufen. Da ist es wirklich schön, da ist nicht so viel los, weil ich habe zum Beispiel in Notting Hill, was zum Beispiel nur als Beispiel fand ich, irgendwo cool frühstücken zu gehen, entspannt und einen guten Kaffee zu trinken, weil es dann doch Touri ist. Also die Ecke, aber du kannst dort gut wohnen, also es gibt viele Airbnb, die dann halbwegs günstig sind.
Und ne? der Weg überall hin, wie gesagt, ist mir immer wieder begegnet, diese kleinen Läden, die überall eröffnen, viele junge Menschen mit Ideen. Es gibt immer Ideen, die angeschoben werden, sei es jetzt kleine Läden, Labels, was auch immer. Also der Weg jetzt, also es verankert sich tatsächlich gerade im Kopf, wo du es gesagt hast, ist tatsächlich, das habe ich die schönsten Sachen, die schönsten Erinnerungen an London immer so gehabt, über Sachen, über die ich vorher nicht nachgedacht habe.
Genau.
Und
Also von den, es gibt so, ich will noch eine von den, wir können in der nächsten Folge auch nochmal so ein, zwei von diesen großen Sehenswürdigkeiten abklappern, weil wir so einen Mix so hinkriegen. Ja. Also ich würde auf jeden Fall, was ich machen würde, von den Sehenswürdigkeiten auch reinzugehen, weil es wirklich toll ist, ist St. Paul's Cathedral. Also das ist ja so fester Bestandteil von der Skyline, ne? Ist mitten in London, fast direkt an der Themse, sind so 200-300 Meter von der Themse weg und die Kuppel von St. Paul's, die ist größer als die Kuppel von Petersdom. Also das Bauwerk ist schon von außen der Hammer und da werden halt alles Große wird dort gefeiert, ne? Thronjubiläum von der Queen, das war Anfang der 2000er.
Ja,
ne?
Ja.
Und natürlich Prinz Charles und Diana haben da geheiratet. Also das ist the church to be.
Okay.
Kennt man auch aus allen möglichen Filmen. Ne? Ja. Das gesamte Bauwerk beeindruckend. Nicht nur die Architektur, ne? Auch so dann die Malereien und die Ausstellung. Also da reingehen und 500 Stufen die Wendeltreppe hoch. Mach das. Ne? Also von der die Kathedrale von da oben, das finde ich nämlich. Also London Eye sagen viele tolle Aussichten, da siehst du auch viel. Aber wenn du diese 500 Meter da hoch bist, diese Aussicht von dem Punkt, von diesem alten Londoner Punkt, die finde ich stark. Weil du guckst dann über die Themse drüber, drüben ist die Tate Modern, mein absolutes Lieblingsmuseum. Das finde ich ein Top 3 Museen der Welt. Mache ich jetzt einen Cliffhanger, darüber reden wir das nächste Mal, über die Tate Modern. Tate Modern gibt es nicht nur super Ausstellungen und vieles ist auch umsonst. Deshalb, London ist teuer, aber viel kann man umsonst machen. Aber in der Tate Modern hatte ich einen Abend Hip-Hop-Karaoke. Die haben auch unten eine Bar und die haben auch Veranstaltungen. Und die haben auch so Late Nights, wo du halt wirklich lang dahin kannst. Und Hip-Hop-Karaoke ist so ein Ding in London, das gibt es schon ein bisschen länger. In Berlin habe ich das nie gesehen, aber in London gibt es die Nummer Hip-Hop-Karaoke schon ein bisschen länger. Und unten in der Bar von der Tate Modern ist halt Karaoke mit Hip-Hop. Und da kommen halt Leute, die es halt können und Leute, die es nicht können. Und die können sich dann halt Eminem bis was auch immer und bis ganz neue Sachen halt, Rezo, was auch immer, aussuchen. Und ja, dann geht's ab und die Stimmung großartig. Aber ich will von diesen Sachen noch einmal so ein bisschen weg. Notting Hill haben wir angesprochen. Kann man toll wohnen. Ja, ja. Immer ein Besuch wert, weil es einfach schön ist. Wir hatten jetzt so ein bisschen Sehenswürdigkeiten. Tate Modern.
Die Klassiker angerissen. Und ein paar Highlights von den Sehenswürdigkeiten.
Ich will noch den coolen Part noch ein bisschen rein.
Ja.
Also wirklich so Hipster East London. Und auch kein Geheimtipp, aber kennt vielleicht noch nicht jeder. Shoreditch. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja.
Der Stadtteil.
Also mir überklingelt was.
Ja, so. Das ist Hipster. Ne? Und drumherum, die Stadtteile Shoreditch ist so der Punkt, wo tagsüber coole Läden sind, nachts die coolen Bar, ne, coolen Bars, die coolen Restaurants, Secondhand, ne, also Shopping und Secondhand, der Brick Lane Market und die Brick Lane, muss man sagen, also diese Ecke da von Shoreditch war bis vor 20 Jahren, das war alles runtergekommen und fertig, wie so oft, ne? Ja, wie in allen normal, Städten. Ne? Ja. Spitalfields sagt einem vielleicht was, Spitalfield Market, da waren halt die Fabriken in London und das haben die halt dann mit Shoreditch und über die Jahre haben sie das, ist das halt so gewachsen zum wirklich so zum Hipster-Place. Aber bevor die Hipster da waren, und das ist in der Brick Lane, also merkt euch mal die Brick Lane, da solltet ihr auf jeden Fall durchlaufen. Und da gibt's noch den Brick Lane Market, komme ich auch gleich zu. Die Brick Lane, da sind dann erstmal Asiaten halt eingezogen. Als das mit der Industrie da so ein bisschen vorbei war. Ganz viele Bangladeschis, Inder. Und was heißt das? Wo ganz viele Bangladeschis und indische Community dann ist, hast du natürlich
geiles Essen. Ja.
Du hast geiles Essen. Also du kannst das wirklich fantastisch, dieses ganze indische Essen, Bangladeschi Essen, also fast jede Ecke, ne, ist ja auch Indien, Nordindisch, Südindisch, also es ist da alles vertreten. Und was ich toll finde, auch auf der Brick Lane gibt es halt diese indischen und Bangladeschi Supermärkte. Das sieht innen so vorne so wie ein kleiner Shop aus und dann gehst du da durch und dann geht halt so ein riesiges Universum hinten auf, was du gar nicht, weil es eine alte Industriehalle dann ist, die da hinten dran gebaut war. Und du bist mitten in London und läufst halt durch einen Supermarkt, wie so ein kleiner Supermarkt, sondern wie ein großer Supermarkt, wo alles Zeug aus Bangladesch, aus Indien oder aus Pakistan ist. Und du läufst da durch die Reihen und es ist wirklich alles von da. Und das ist halt dieses Internationale an der Stadt. Dieser Melting Pot aus altes englische Industrie, ja, die runtergewirtschaftet war. Der Commonwealth, der dann da eingezogen ist, also das Internationale plus alles ist cool und hip. Und diese Mischung, die finde ich halt, also das pulsiert da, das knallt da, das ist toll, das ist aber auch gemütlich und du hast dann diese Brick Lane, wenn du dann, es gibt so fantastische Bagelläden. Es gibt auch so diesen einen traditionell jüdischen Bagelladen. Ne? Also da mixen sich die Kulturen. Da gibt es auch einen Markt. Ich glaube, samstags gibt's dann, wo dann auch wieder Straßenmarkt ist. Londoner lieben Märkte.
Mach Straßenmärkte. Mal. Ich würde echt sagen, dass wir da auf unserem Blog, würde ich sagen, dass du mal die 3-4 fettesten Märkte irgendwie aufführst, so als Tipps.
Ja.
Weil die Stadt so groß und so vielseitig ist, können wir ja nicht in jedes Detail reingehen.
Genau.
Also von daher, lass es das auf der Website machen.
Aber Shoreditch und Brick Lane. Also das ist
ja schon mal gemerkt. Ja.
Genau, das müsst ihr euch auf jeden Fall merken, weil da drumherum ist auch ganz viel. Also alles über Street Art. Ne? Also du läufst diese Brick Lane, das ist so eine ganz lange Straße, so eine enge Straße, wo links, rechts halt Geschäftchen sind und auch geht in die Seitenstraßen rein. Das ist halt das Ding. Geht nicht nur die Hauptstraße hoch, wo du natürlich auch wieder Touri-Sachen hast oder so. Geht in die Seitenstraße. Galerien, abgefahrene Buchläden, kleine Boutiquen, Klamotten. Leute, wenn ihr auf Secondhand steht, da gibt's so viel Secondhand. Ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen. Es gibt auch alles aus jeder Dekade. Es gibt jede Lederjacke dieser Welt. Es gibt jedes T-Shirt, jede Paar Schuhe, Kostüme, abgefahrenes Zeug, auch so abgefahrenes Fetischzeug oder so. Ne? Also alles, was man sich für, keine Ahnung, was man hier für einen Karneval benutzen kann, was man für was auch immer. Du findest alles auf der Brick Lane unten drin in den Vintage-Läden. Also das sind halt welche, so Dinger, wo es alles für einen Euro oder Pfund gibt, halt so ein bisschen abgefuckte, die sind aber auch cool. Und dann gibt es halt diese edel Rockabilly-Läden, wo es halt wirklich so, keine Ahnung, so feinsten Stoff aus den 20ern, 30er, 40ern gibt, so englisches Zeug, so richtig so High-End. Also das findet ihr und dann lauft ihr da durch zwischen Leuten, die perfekten Tattoos haben, die perfekt gestylt sind. Es gibt halt auch alles an Dingen und an coolen Klamotten, die es dann meistens so ein halbes Jahr später dann, keine Ahnung, in Berlin, Düsseldorf und sonst halt auch gibt oder in Hamburg, die gibt es halt da. Also auf der Brick Lane und in Shoreditch, da kann man allein 3-4 Tage, also drumherum, weil es dann noch so, ich will noch ein bisschen Stadtteile droppen, rund um Shoreditch, weil das Shoreditch ist so das Ding, das ist schon bekannt, das steht auch schon in jedem Lonely Planet, in jedem Buch. Dann, wenn man aber weiter Richtung Hackney geht, also Richtung Norden, North East London, in diese Stadtteile reinlaufen. Angel ist dann auch so ein Stadtteil. Oder was auch toll ist, und da kommen wir zum nächsten Markt, Broadway Market. Das ist so ein bisschen, da läuft man so ein bisschen eins weiter. Und der Broadway Market, der ist, glaube ich, samstags. Checkt das bitte nochmal netz, kann man nicht alles im Kopf merken. Der ist Samstag, das ist so eigentlich so ein Lebensmittelmarkt, wo halt die Bauern halt in die Stadt kommen. Und drumherum, und selbst wenn dieser Markt nicht ist, diese Broadway Lane, die ist so am alten Kanal, so am alten Handelskanal. Und da sind auch tolle, tolle kleine Restaurants und tolle kleine Bars und Cafés, wo man den ganzen Sonntag abhängen kann und einfach so ein bisschen in dieses Londoner Leben eintauchen kann. Ich habe ja gesagt, ich gebe einen Geheimtipp um ins Londoner Leben. So, das steht nicht im Lonely Planet. Es gibt eine Bar und ein Restaurant, das habe ich durch Zufall, durch eine Freundin halt kennengelernt. Und das will ich auf jeden Fall droppen, weil egal wo du natürlich in London bist, du hast überall halt so einen Mix aus Leuten und aus Touristen. Es gibt wenig, was man nicht kennt. Das habe ich jetzt mal gedacht, das verrate ich mal, weil das ist so, wenn man wirklich London, wenn man wirklich England at its best an einem Freitag oder Samstagabend erleben will, weil du hast vorhin schon von den Pubs erzählt, ich finde diese Pubkultur so toll,
ist sie, ja,
weil das eher so wie ein großes Wohnzimmer ist. Es ist irgendwie auch so, es ist ja alles immer gemütlich, so gemütlich eingerichtet. Es ist offener als bei uns. Man sitzt nicht so an geschlossenen Tischen, sondern man geht da rein, steht an der Bar, man lernt Leute kennen, es werden Witze gemacht. Also Und das wird ja zelebriert. Das ist Kulturgut in England und vor allem in London, dass es offen ist, dass man viel erlebt. Und es gibt erstmal ist es ein fantastisches Restaurant. Wir haben viel zu wenig über Essen gesprochen, das machen wir in der nächsten Folge. Dann bringe ich noch ein paar Märkte ins Spiel, wo du nur indisch essen kannst. Deshalb aber zum Schluss jetzt möchte ich droppen, weil es erstmal das Klischee England und Essen. London, bestes Essen. Weil du erstmal alles essen kannst von der ganzen Welt und auch die Engländer machen totale tolle Fusion-Küche. Und es gibt auch Fish and Chips, es sind nicht nur Fish and Chips, da kannst du scheiß Fish and Chips essen, aber halt auch richtig gute mit einer 1A-Panade, mit einem tollen Fisch, mit einer selbstgemachten Mayonnaise, selbstgeschnittenen Chips und so. Also da ist auch Essen ganz toll. Und diese englischen Restaurants nehmen halt viel oftmals aus dieser englischen Küche und mixen das oftmals mit so asiatischen Einflüssen. Und eins, was so alles kann, French Cuisine, English Cuisine, Asia Cuisine, ist das Restaurant, ich sage es nur einmal, nein, das heißt Paradise by Way of Kensal Rice.
Paradise?
By Way of Kensal Rice.
Also, sehr griffig.
Der Name. Ja, aber ich glaube, das ist, wir schreiben es natürlich bei Insta rein und so. Ne? Ja. Das ist ein Restaurant. Es ist auch nicht super teuer. Es ist ganz normalpreisig, auch nicht super günstig. Aber wenn man mal gut essen gehen will, kann man da unter der Woche und Samstag Tisch reservieren, trotzdem auf jeden Fall, weil es in der Ecke von London ist das sehr beliebt. Bei den Londonern selbst. Paradise by Way of Kensal Rice. Und sonntags, will ich nur sagen, sonntags, die Engländer lieben ihren Sonntagsbraten. Sunday Roast heißt das. Also okay. Wir Deutsche und Engländer sind sich bei so vielen so ähnlich. Mhm. Was die aber bei uns, dieser Sonntagsbraten, finde ich, vielleicht machen wir ihn wieder Großjochen, den Sonntagsbraten.
Nach Kaffee und Kuchen?
Nach Kaffee und Kuchen, nach der vierten Mahlzeit ist das nächste Ziel, den Sonntagsbraten groß zu machen. Den kann man ja auch vegetarisch und vegan machen. Man kann, glaube ich, auch einen tollen Tofu-Sonntagsbraten machen. Denn der Engländer, der Londoner, und in Schottland habe ich das auch erlebt, diese Sonntagsbraten, den gibt es manchmal auch samstags, Sunday Roast, kann man dort wunderbar essen, also sonntags, mittags essen gehen, ne? Für den Braten mit Gemüse. Es gibt alles Mögliche, ne? Also von vegetarisch bis alles an Fleisch, an Wild, was es halt auch auf der Insel gibt. Also auch nachhaltig, was gejagt ist. Und dieses Paradise hat halt dieses Restaurant, ganz tolle Atmosphäre, altes Londoner Haus, viel Holz, viel Verzierung, Stuck, ne? Oben eine Galerie, hat Außenbereich, Innenbereich, ist ganz, so ganz viele Zimmer vorne. Erstmal kommst rein, bist erstmal im Pub mit einer tollen Bar, mit so ein richtig langer Tresen, mit den Stühlen, alles offen, hohe, große Fenster. Du bist manchmal bunte Fenster und läufst dann erstmal durch dieses Pub, durch dann in dieses tolle Restaurant. Und dann ist das Paradise, ist glaube ich 2 oder 3 Stockwerke hoch. Es hat eine tolle Terrasse oben, so ein richtiges Deck. So eine Holzterrasse, hat unten hinten einen Garten und oben sind halt so verschiedene Räume, wo die kannst du mieten, ne? Wo dann die Leute halt, also als ich da das erste Mal da war, war da so, keine Ahnung, irgendeine Bachelorette Party, ne? Die haben oben einen Raum gemietet mit DJ und die sind dann zwischen oben dem Raum und dem Pub halt hin und her und alle mussten irgendwie mitfeiern, das war total lustig in diesem ganzen, die ganze Atmosphäre in diesem Gebäude war halt einfach toll, mit so einer alten Holztreppe hoch und runter, es passiert ständig was. Da gibt's halt freitags und samstags abends auch Veranstaltungen, also so alle möglichen Sachen von Veranstaltungen, also Swing-Events bis so Oldschool-Disco-Events und das war sehr, sehr lustig, weil da Jung und Alt zusammen waren. Es hieß Blondie to Biggie. Ne?
Ah, okay.
Also Blondie to Biggie, also wirklich von der
Notorious
Musik her.
Notorious B.I.G., ja,
genau.
Der Rapper. Ja.
Hauptsache Party. Also die feiern da, dann unten hast du dieses relativ gute Restaurant. Es ist jetzt kein Michelin oder so. Also es ist, glaube ich, empfohlen. Michelin. Aber es ist jetzt kein Sterne-Ding, wo es super teuer ist. Kann man sich da mal gönnen. Und oben ist dann halt Party. Und diese Mischung ist so englisch. Also Wert auf Service, dass irgendwie alles toll ist, dass es offen ist, freundlich ist und dass es halt aber auch eskalieren kann. Also der Engländer, der Londoner, wie die Deutschen auch, das macht es so ähnlich, wir eskalieren gern, wir feiern gern, wir trinken gern, wir essen gern.
Die Theke durchtreten.
Ja. Und das hast du, also das ist jetzt nicht unten im Pub, aber dann oben in den Räumen, da wird dann getanzt und das passiert irgendwie alles gleichzeitig und das fand ich so, das ist immer so mein London-Moment, da Paradise und weil es halt so generationsübergreifend ist, es sind Leute, die Anfang 20 sind, aber es sind auch Leute, die 60 sind und es kommt da alles zusammen und alle haben miteinander Spaß und alle auf so eine, was du vorhin gesagt hast, natürlich macht man Witze und es ist auch laut, aber irgendwie auf so eine sehr lustige, Humor wird großgeschrieben und doch so ein bisschen gepflegte Art. Ne?
Ja, liebenswert und auch, man schließt sich selbst mit ein. Es
genau.
Wird nicht über andere nur gelacht, sondern man selbst macht sich, sagt auch, Alter, ich bin ja auch nur lächerlich. Also so, man kann das, we see the ridiculous in everything. Wir sehen in allem das Unmögliche, was kein Mensch fassen kann. Und so kann man sich über alles freuen und Spaß haben, inklusive sich selbst.
Ne? Genau. Ja. Und das ist so.
Und stilvoll dabei.
Genau, stilvoll. Ja. Sie haben Stil. Und deshalb finde ich halt diese Stadtteile auch, die nicht so bekannt sind, einfach mal hier bei nach Kensey, Kensey Rise einfach mal fahren, irgendwo mal in Stadtteile fahren, die nicht auf allen Zetteln stehen, und mal einfach da ins Center fahren, weil die Stadt ja so groß ist, und da einfach mal rumlaufen. Einfach gucken. Also lauf durch diese Stadt, nutzt dieses günstige System der Busse, die überall fahren. Du bist ja auch schnell, wenn es da irgendwo doof ist, du bist ja auch schnell immer wieder zurück. Ne? Und das als großer Tipp für London: Macht eine Mischung aus diesen Hipster-Plätzen wie in East London, wie Shoreditch, diesen Monumentalbauten. Wir haben noch nicht mal über Museen gesprochen. Was es für Museen gibt, packen wir ins nächste rein. Aber traut euch auch in die anderen Stadtteile, die nicht so bekannt sind. Also lernt so ein bisschen Londoner Leben kennen. Und da sind dann auch wieder coole Cafés, Shops und auch für abends auch wegzugehen. Dieser Mix, den macht London aus.
Wir halten fest, London ist kein einziger Ort. London ist eine Einstellung, Leute.
Ja.
So, und
ja.
Ich fasse zusammen. Ich habe tatsächlich gerade kurz so gedacht, so ja, jetzt haben wir schon, doch, ich weiß jetzt viel mehr. Ich weiß jetzt, wie ich durch die Stadt zu fahren habe, was ich zu tun habe, worauf ich mich auch freuen kann, halt eben diese Mischung aus sehr alten, schönen Sachen, aber auch hoher Modernität sozusagen, aber auch dann wieder den coolen Leuten, aber auch sehr, sehr viel Stil, sehr viel Traditionsbewusstes, und das auf einer sehr gesunden Mischung. Es ist nah bei, man kann sogar entspannt mit der Bahn hinfahren, man muss nicht, man kann auch fliegen, können wir auch nochmal über nächste Folge drüber reden. Da gibt es sehr viele Flughäfen und auch interessante Orte drumherum übrigens.
Das stimmt.
Da kommt noch sehr, sehr viel Spannendes, sehr viel Lustiges. Auch England nochmal von der edgy Seite so. Das Party England hat nämlich auch echt eine krasse Seite so.
Ich sage, Hip-Hop-Karaoke war nur so ein kleiner Cliffhanger. Da kommt noch mehr.
Ja. Wie kann man eigentlich mit einer Badehose bekleidet bei minus 10 Grad irgendwie in die Stadt laufen und dabei?
Ja, ich bin sehr gespannt, ob es da Bilder von dir gibt.
Mal gucken. Und all diese Sachen. Danke, Michael. Ich habe jetzt leider noch mehr Bock, dahin zu fahren.
Ich auch. Ich würde mich sofort in den Zug setzen. Man ist ja dann, sag mal, von Köln. Wir sitzen hier in Köln. Wir sind 5 Stunden halt mitten in London. Ja, und steigen über Brüssel. Genau. Ne?
Mit der Bahn.
Nachhaltig mit der Bahn.
Ja. Und von da aus geht eine Welt auch von einer Riesenstadt, bei der man sich vielleicht entscheiden muss, aber bei der Weg eher das Ziel ist. Und wir sind froh, dass sie so nah bei uns ist. Und sie wird auch bleiben, egal was die Politik bringt, was sie noch alles anrichten kann. Das ist jetzt schon sehr gut. Jetzt könnte ich hinfahren. Ich freue mich aber, dass ich auf der Fahrt dann sozusagen eine nächste Folge hören kann, denn die nächste Folge, die wir euch senden werden, ist London Teil 2, mit sehr viel weiteren Highlights in all dem, was wir bereits schon angedeutet haben.
Harry Potter ist auch dann drin.
Juhu.
Ja, und Essen, Jochen.
Ja, Essen, ne? Man sollte ja meinen. Ich habe ja früher mal gesagt, wenn du in England essen gehen willst, geh zum Inder. Aber das wird Michael in der nächsten Folge spätestens, das hat er jetzt auch schon wieder widerlegt. Es gibt tolle Inder da, aber es gibt auch ganz viel anderes Essen. Das, Michael, um es nochmal zusammenzufassen, war unsere 50. Folge.
Boah.
Und also eine halbe 100. Und das ist wirklich angemessen, das mit London zu feiern. Wir danken euch fürs Zuhören. Wenn ihr irgendeine Form von Gefallen an uns gefunden habt, könnt ihr das gern bei den Apple-Rezensionen vermerken. Schreibt uns auch gern. Wir lesen auch bei der nächsten Folge wieder ein paar Nachrichten von euch vor, weil uns das wichtig ist und das auch immer wieder uns freut, dass ihr uns schreibt. Wir geben euch auch immer wieder Tipps. Und lasst uns wissen auf unseren Kanälen, Instagram, Facebook und so, wie es für euch ist unterwegs. Schickt uns Bilder, Fotos, markiert uns. Wir freuen uns über alles, denn die Community wächst und wir sind mittendrin und freuen uns über jeden, der dabei ist. Danke fürs Zuhören, würde ich mal sagen. Und Michael, nochmal danke für deine Expertise.
Ja, danke euch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde am liebsten direkt weiter, und es ist so viel und man weiß nicht, wo man anfängt. Aber wir wissen jetzt, wo wir aufhören müssen, und zwar jetzt.
Genau, bis zum nächsten Mal. Alles Gute euch.
Habt eine gute Zeit.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.